Bevor wir heute loslegen, ganz kurz, in der nächsten Woche fällt diese Vorlesung aus. Ich bin in Indien und bin auf einer Delegationsreise. Ich bin ja der Biotechnologiebeauftragte des Landes Hessen und muss da sozusagen hier für Hessen Werbung machen in Indien. Deshalb bin ich nächste Woche nicht da. Gut. Wir hatten uns zum Schluss der letzten Stunde noch mal ganz kurz damit beschäftigt, dass wir es bei der Biochemie mit einer wässrigen Chemie zu tun haben, die katalysiert ist. Also hier laufen die chemischen Reaktionen katalysiert ab. Das ist erforderlich, weil hier natürlich niedrige Temperaturen für chemische Verhältnisse, extrem niedrige Temperaturen zum Einsatz kommen. 37 Grad ist ungefähr das, wo wir funktionieren, wie Sie wissen. Das ist für chemische Reaktionen extrem niedrig. Sie müssen ja eine Aktivierungsenergie sozusagen reinbringen in eine potenzielle chemische Reaktion. Das erfordert normalerweise wesentlich höhere Einträge als die 37 Grad jetzt, sagen wir mal, energetisch liefern. Und aus diesem Grund sind fast alle chemischen Reaktionen oder biochemischen Reaktionen katalysiert. Sie laufen also bei niedrigen Temperaturen ab, in wässrigem Milieu, bei physiologischem pH. Auch das ist eine Restriktion. Viele chemische Reaktionen laufen bei extremen pH-Werten ab, drüben in der Chemie. Hier haben wir natürlich, bis auf ganz wenige Ausnahmen, physiologischen pH, also pH 7,4 und sowas. Und deshalb benötigen wir Enzyme, benötigen Katalysatoren. Diese Katalysatoren sind Enzyme. Und Enzyme oder überhaupt Katalysatoren sind ja oberflächenaktive Substanzen. Also aufgrund von bestimmten Oberflächeneigenschaften diese Aktivierungsenergie herunterfahren. Und das gilt ganz besonders auch für Enzyme. Ich habe Ihnen das gesagt bereits, die Biochemie ist eine Oberflächenchemie, eine Chemie, die an bestimmten Oberflächen zustande kommt. Und deshalb spielen Konformationen, also Formen, sage ich mal, Formen von biologischen Molekülen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Nun, wir hatten in der letzten Woche uns mit dem Wasser beschäftigt und ich möchte hier noch mal kurz ein paar Sachen dazu noch mal erwähnen, weniger des Wassers wegen als vielmehr der Chemie wegen, also der Biochemie wegen. Wie Sie wissen, ist Wasser ein Dipolmolekül, also aufgrund der Verteilung, der Ladungsverteilung, diese Orbitaltheorie, die Sie sicherlich noch kennenlernen werden, hier sind ja zwei freie Elektronenpaare hier an dem Sauerstoff hier, ist dieses Molekül asymmetrisch, ist also ein gewinkeltes Molekül und aus diesem Grund kommt es hier zu einer Ladungsverteilung. Die Ladung um dieses Molekül ist nicht symmetrisch verteilt, sondern hier gibt es ein Delta Minus und ein Delta Plus, also eine Konzentration innerhalb von kovalenten Bindungen, natürlich eine Konzentration an negativen Ladungen, also Elektronen, und eine Konzentration an positiven Ladungen, oder man könnte auch sagen Elektronenverarmung. Also diese gewinkelte Struktur, die führt dazu, oder über diese Struktur kann man natürlich sehr viel der Anomalie des Wassers erklären, über die wir in der letzten Woche gesprochen haben, die Anomalie des Wassers, die ja, wie gesagt, eigentlich gar nicht flüssig, Wasser dürfte eigentlich gar nicht flüssig sein, rein theoretisch, wenn man das ableiten würde. Aber das kommt eben daher, dass eben über diese asymmetrische Struktur hier sich Cluster bilden, Wassercluster bilden, die dann dieser Substanz eine ganz andere physikalische Beschaffenheit verleihen. Das ist anders als beispielsweise dieses Kohlendioxid, das Sie hier sehen, CO2. Ja, CO2. Das ist, hier gibt es zwar auch Ladungstrennungen, möchte ich mal sagen, aber dieses Molekül ist symmetrisch, sodass hier netto wir eine Punktladung haben, sozusagen. Also nicht so eine verteilte Ladung, sondern hier netto haben wir eine Punktladung. Und das hat enorme Konsequenzen, die eben auch in der Biochemie extrem essentiell sind. Nämlich solche Moleküle, ich sag mal, solche Moleküle, die sich dieser besonderen Situation hier annehmen, möchte ich mal sagen, ja? Die also darauf abfahren, könnte man sagen, dass wir hier ein Dipolmolekül haben mit getrennten Ladungen, die bezeichnet man als hydrophil oder polar. Also hydrophil oder polare Verbindungen sind solche, die eine Affinität zu Wasser haben, die also sich dieser besonderen Situation hier, was diese Ladungsverteilung anbelangt, zunutze machen und deshalb im Wasser löslich sind. Wohingegen diejenigen, die das nicht können, aufgrund von ihrer eigenen chemischen Struktur, die bezeichnet man als hydrophob oder apolar. Und das ist ein extrem wichtiges Phänomen in der Biochemie, denn die Biochemie, auch das habe ich schon gesagt, ist eine kompartimentierte Chemie. Das heißt, wir haben nicht einen Reaktionsraum, sondern wir haben innerhalb einer Zelle viele Reaktionsräume und innerhalb eines Organismus wiederum viele Zellen, die ihrerseits Reaktionsräume darstellen. Und diese Kompartimentierung, die wird ganz entscheidend über dieses Phänomen der Hydrophobizität sichergestellt. Denn es sind Lipide, sozusagen, die also fettlösliche Verbindungen, oder man, genauer gesagt amphiphate Verbindungen, also solche, die beides in sich vereinen hier, die sich so organisieren, dass sie hier Räume schaffen, ohne dass kovalente Bindungen im Spiel sind. Also wenn Sie eine Zelle haben, ja, wenn Sie eine Zelle haben, dann ist diese Zellmembran hier, dieses Teil, was hier sozusagen diese Zelle abschirmt von der Außenwelt, ist eine Assoziation von Molekülen, die nicht kovalent miteinander verknüpft sind. Ja? Das sind also amphipathe Moleküle, wir kommen noch darauf zu sprechen, also die sich von alleine assoziieren, ja, die in einem wässrigen Milieu ein Organisationsbestreben haben, ja, ein Organisationsbestreben mitbringen, das jetzt hier einen Abschluss schafft zwischen zwei wässrigen Phasen. Und das ist nicht nur der Fall für eine Zelle, also nach außen, sondern auch innerhalb der Zelle gibt es massenhaft Membransysteme, die nach diesem Prinzip hier fungieren, sodass wir in der Biochemie einmal, es nicht nur in Anführungszeichen mit kovalenten Bindungen zu tun haben, das sind hier kovalente Bindungen, sondern dass wir es hier auch mit sogenannten schwachen Wechselwirkungen zu tun haben. Und über diese schwachen Wechselwirkungen müssen wir uns klar werden, da will ich Ihnen ein paar vorstellen, die hier relevant sind. Alles unter dem Kontext Wasser. Dies funktioniert alles im Bereich von Wasser. Wasser ist essentiell für die Ausbildung dieser Kräfte hier. Also im Wasser, ja, oder in CO2 liegt, das haben wir hier gesehen, liegt natürlich, diese Atome sind kovalent miteinander verknüpft, sodass wir hier Moleküle haben. Moleküle haben, die sich über kovalente Bindungen, also kovalente Bindungen von Atomen zusammensetzen. Ja? Also H2O oder CO2 ist jeweils ein Molekül, bestehend aus jeweils zwei Atomtypen, ne? Nämlich H und O bei H2O oder C und O bei CO2, und die sind kovalent miteinander verknüpft. Ich will hier nicht in die Theorie der kovalenten Bindung reingehen, ich denke mal, das haben Sie in der Chemie gehabt. Nun, diese kovalente Bindung ist die chemisch stabilste Bindung mit einer Bindungsenergie von ungefähr 335 Kilojoule pro Mol. 335 Kilojoule pro Mol, wenn Sie sagen, okay, hat mich das zu interessieren, ja oder nein? Ich sage mal, natürlich im Detail nicht. Ich glaube nicht, dass Sie das in einer Prüfung gefragt werden. Aber man sollte vielleicht doch ein Gefühl entwickeln, was steckt eigentlich dahinter, hinter dieser Zahl. Ja, ich meine, da ist immer ganz gut, wenn man, einen Bezug hat, um zu verstehen, was eigentlich dahinter steckt. Ich glaube nicht, dass sich einer wirklich vorstellen kann, ich kann es zumindest nicht, was 335 Kilojoule pro Mol bedeutet. Ja? Das ist irgendeine Energie, die dahinter steckt. Und deshalb möchte ich mal eine erste Frage stellen hier. Und die Frage lautet, um wie viel ist die Bindungsenergie einer kovalenten Bindung größer als die thermische Energie bei Raumtemperatur? Also wenn Sie ein Molekül in die Tasche stecken, also sozusagen das wäre Raumtemperatur, sagen wir mal hier, ja, hat das eine bestimmte, da ist ein bestimmter Energiebeitrag. Was glauben Sie, um wie viel eine kovalente Bindung größer ist als hier die Umgebungsenergie, die Sie hier haben? Faktor 10, 50, 100, 500 oder 1000? Ja, okay, schöne Antwort, muss ich sagen. Ja, also wir haben hier Lerneffekt. Gut, das haben Sie jetzt geschätzt. Das ist wie immer hier. Ja, also ich frage kein Wissen, sondern Sie sollen mal sich damit beschäftigen. Und es ist in der Tat in der Größenordnung, wie wir sehen, in der Größenordnung von Faktor 100. Also ein Faktor 100 ist die Sache, Sie müssten also, damit CO2 und O2 CO und O in diesem System als Gase vorliegen würden, Kohlenstoff als natürlich nicht als Gas, sondern als Kohlenstoff, müssten Sie Faktor 100 an Energie hier wegnehmen sozusagen. Ich will Ihnen das hier nochmal zeigen. Also also im Vergleich zu dieser kovalenten Bindung, im Vergleich zur kovalenten Bindung bewegt sich die thermische Energie, also die Energie, und zwar bei Körpertemperatur, bei ca. 2,5 Kilojoule pro Mol. Das ist ungefähr Faktor 100. Also das sind diese Größenordnungen, ungefähr Faktor 100, die hier sozusagen als Unterscheidung da sind. Faktor 100. Das heißt, kovalente Bindungen sind natürlich ganz starke Bindungen. Wenn Sie irgendein Molekül, ich sag mal ein Enzym oder irgend sowas, ein Biomolekül in die Tasche stecken würden, ja, dann wird da nichts passieren. Ja. Also dann passiert, was die kovalenten Bindungen anbelangt, nichts. Ja. Also das ist hundertfach zu wenig Energie, um in die Nähe zu kommen, der Energie, die hier eine kovalente Bindung macht. Und in diese Nähe müssten Sie kommen, beispielsweise, um eine solche Energie, um eine solche Bindung zu zerstören. Nun, die zweite Frage, die ich stellen möchte, ist, wir haben neben der kovalenten Bindung viele andere Bindungstypen und ich möchte jetzt auf einen Bindungstyp kommen, den wir als Wasserstoffbrückenbindung bezeichnen. Wasserstoffbrückenbindung, ich zeige Ihnen gleich, was das ist. Das sind die Bindungen, mit denen Wasser mit sich selbst interagiert. Ja? Also wir haben dieses Wasser hier. OH. Und jetzt kann hier sozusagen Wasser über eine solche Wasserstoffbrückenbindung mit sich selbst interagieren, macht diese Cluster. Was glauben Sie, um wie viel ist die Bindungsenergie einer kovalenten Bindung größer als die Energie einer Wasserstoffbrückenbindung? Da könnte man natürlich auch sagen, einer der thermischen Energie. Ja, das haben nur 14% richtig oder 11% richtig beantwortet, um den Faktor 10. Also das sind Sachen, wo ich finde, das kann man sich merken und dann hat man eine Vorstellung. Wir haben hier praktisch Größenordnungen, ja, an denen wir uns bewegen. Das eine ist die thermische Energie bei Raumtemperatur, dann haben wir die Wasserstoffbrückenbindung und dann haben wir die kovalente Bindung. Und der Energiebetrag steigt jeweils um das Zehnfache. Also das kann man sich aus meiner Sicht ganz gut merken. Also die Wasserstoffbrückenbindung ist ungefähr in der Größenordnung von 10-mal fester, energiereicher als die thermische Energie bei Raumtemperatur. Hier haben wir das bei der Wasserstoffbrückenbindung. Eine der wichtigsten schwachen Wechselwirkungen beträgt die Bindungsenergie ca. 21 Kilojoule pro Mol. Ja, also 2, irgendwas, 21 und dann 335 oder so. Das waren diese drei Größenordnungen, die eine Rolle spielen. Sie sehen das hier, ja, das ist eine Wasserstoffbrückenbindung hier mit Wasser. Wasser assoziiert sich über diesen Dipol, in dem der Wasserstoff hier als positive Teilladung interagiert mit der negativen Teilladung des Sauerstoffs, ja, das nennt man eine Wasserstoffbrückenbindung. Und das ist eine schwache Wechselwirkung, im Gegensatz zu der kovalenten Bindung, die eine starke Wechselwirkung ist, die stärkste chemische Wechselwirkung, reden wir jetzt über schwache Wechselwirkungen, die in der Biochemie eine enorm große Rolle spielen, und deshalb wollen wir uns über diese Energiebeiträge auch kurz unterhalten. Die Tatsache, dass das nur ein Zehntel ungefähr der kovalenten Bindung ist, diese Tatsache wird massiv relativiert dadurch, dass wir in einem Biomolekül massenhaft solcher Bindungen haben, die sich alle addieren, sodass letztlich der Energiebeitrag der Wasserstoffbrückenbindungen in einem Makromolekül, in einem biochemischen Makromolekül enorm groß ist. Ja? Aber lokal betrachtet, ja, ist er eben zehnfach in der Größenordnung, zehnfach niedriger als der einer kovalenten Bindung. Deshalb, oder man könnte auch sagen, zehnfach höher als des Energieniveaus bei Raumtemperatur. Das heißt, wenn Sie sind hier in einem Bereich, in einem Energiebereich, wo es nicht viel braucht, um sozusagen die Umgebungsenergie zu erhöhen, dass Sie dahin kommen. Und das ist ein Riesenproblem, denn wenn Sie beispielsweise ein Protein in Ihre Tasche stecken, ja, sagen wir mal Insulin, ein Medikament, Sie würden es in die Tasche stecken, dann werden Sie zwar die kovalenten Bindungen nicht gefährden, die sind, so viel Energie haben Sie nicht hier in diesem Bereich, ja, aber Sie kommen in den Energiebereich hinein, wo Wasserstoffbrückenbindungen eine entscheidende Rolle spielen bei diesem Protein und wir werden das noch sehen. Also Proteine, wie gesagt, sind komplexe, große Moleküle, die sich hier, die hier Kontakte binden, die nicht kovalent sind, sondern über schwache Wechselwirkungen. Und wenn Sie diese Kontakte stören, indem Sie Energie reinbringen, dann stören Sie die dreidimensionale Struktur dieser Moleküle. Und ich habe gesagt, Biochemie ist eine Oberflächenchemie und damit stören Sie die Oberfläche, die hier unter Umständen durch diese bestimmte Assoziation bereitgestellt wird, die essentiell ist, damit diese Moleküle funktionieren. Das heißt, Biomoleküle sind immer thermisch gefährdet, thermisch im Übrigen auch kinetisch gefährdet. Sie dürfen auch ein Protein nicht schütteln. Auch da würden sie Energie eintragen und würden solche Bindungen dann, ich sag mal, wenn es groß genug ist, würden sie die zerstören und damit fällt dieses Protein auseinander. Und das nennen wir Denaturierung. dann ist ein solches Protein denaturiert. Es ist zwar noch chemisch eigentlich intakt, aber es funktioniert nicht mehr, weil die Oberfläche kaputt gegangen ist, weil sie die Struktur, die dreidimensionale Struktur dieses Proteins zerstört haben, indem sie diese schwachen Wechselwirkungen zerstört haben. Nun, das ist nicht die einzige schwache Wechselwirkung, diese Wasserstoffbrückenbindungen. Die nächste sind Ionenbindungen, ja, die kennen Sie aus der Chemie, Ionenbindungen von Salzen, also alle Salze, das ist eine typische Bindung der Salze, charakteristisch für Salz. Hier haben Sie zum Beispiel Kaliumchlorid beispielsweise, ja, eine Ionenbindung oder hier eine, was ist das für eine funktionelle Gruppe, können Sie das sehen? Kann das jemand sehen, was das für ein Molekül ist? Ja. Carboxylat, genau, das ist eine Säure, eine organische Säure. Ja. Auch als Anion hier, als Carboxylat-Anion und demzufolge ein Partner eines Salzes, sagen wir mit Natrium oder irgend sowas, mit dem Kation, das hier eine Ionenbindung macht. Alle Ionenbindungen haben salzartigen Charakter und Sie sehen, beispielsweise hier bei den Aminosäuren, da werden wir darauf zu sprechen kommen, das sind sogar Zwitterionen. Diese Moleküle haben hier eine dissoziierbare Komponente, nämlich die Carboxylkomponente. Das war das Carboxylat-Anion hier. Und sie haben eine zweite dissoziierbare Komponente, diese Ammoniumkomponente hier, wo ein Proton abgespalten werden kann und dann zur Aminogruppe wird. Also das sind Zwitterionen. Aminosäuren, werden wir sehen, das sind die Komponenten der Proteine, selbstverständlich. Und deshalb gibt es innerhalb von Proteinen unter Umständen massenhaft Ionenbindungen zusätzlich zu Wasserstoffbrückenbindungen und natürlich zu den kovalenten Bindungen. Alle diese schwachen Wechselwirkungen tragen dazu bei, dass diese Proteine, wie gesagt, eine bestimmte dreidimensionale Struktur aufweisen. Und die dritte wichtige, ganz wichtige schwache Wechselwirkung ist die hydrophobe Wechselwirkung. Hydrophobe Wechselwirkung, die auf der schlechten Solvatisierbarkeit von hydrophoben Molekülen beruht. Das sind Moleküle, die hassen Wasser, ja, weil sie auch von der Ladung her neutral sind. Die hassen Wasser, sind also hydrophob, sind mehr CO2-affin als H2O-affin. CO2 ist eins der hydrophobsten Moleküle, wenn es flüssig ist. Ja, wird übrigens in der Pharmazie auch eingesetzt. Sie können zum Beispiel Extrakte machen aus Pflanzen, Extrakte machen in überkritischem CO2. Da machen Sie, da geben Sie eine Pflanze in eine Bombe, sag ich mal, in so einen Druckbehälter, drücken da CO2 rein, erhöhen den Druck, sodass das CO2 jetzt flüssig wird, also zur Flüssigkeit wird. Und das ist eine extrem hydrophobe Flüssigkeit. Und dann ziehen Sie aus dieser Pflanze die Stoffe heraus, die tatsächlich hydrophob sind. Und das, was hydrophil ist, bleibt alles in der Pflanze zurück. Hochinteressant, ja, denn das meiste, was in solchen Pflanzen drin ist, selbstverständlich, ist wasserlösliches Zeugs. Auch Pflanzen funktionieren nach dem Prinzip der Biochemie. Aber pharmazeutisch wesentlich interessanter sind die hydrophoben Anteile der Pflanzeninhaltsstoffe. Warum? Kann sich das jemand vorstellen, warum die interessanter sein könnten? Keiner, ne? Das liegt daran, dass sie natürlich von einem Wirkstoff verlangen müssen, jedenfalls von den meisten Wirkstoffen, verlangen müssen, dass sie bioverfügbar sind, wie man sagt. Also, wenn Sie sie runterschlucken, in den Magen reinkommen, in den Darm schließlich, dass sie dann resorbiert werden und ins Blut gelangen und dann an irgendeine Struktur gehen, an eine biochemische Struktur, die nicht mehr richtig funktioniert. Das nennen wir Krankheit, wenn eine biochemische Struktur nicht mehr richtig funktioniert. Und damit das passieren kann, damit also sozusagen eine Substanz in den aufgenommen werden kann vom System, muss sie eine gewisse Hydrophobizität besitzen. Warum? Was meinen Sie, warum? Ja. Ja, genau. Wegen der Zellmembran. Weil der Abschluss, die Kompartmentgrenze sozusagen, die Kompartmentierungsgrenze immer hydrophob ist. Also es, Sie kommen aus einem Rohr, das ist der Darm, ja, soll das aufgenommen werden ins Blut, da muss das Zellschichten passieren und damit muss es auch diese hydrophoben Barrieren passieren. Und das können hydrophobe Substanzen natürlich extrem viel besser als hydrophile Substanzen. Natürlich werden Sie sagen, ja, wovon ernähren wir uns denn? Das sind doch meistens dann hydrophile Substanzen, haben Sie recht. Aber für diese Sachen gibt es Transporter. Also es können auch durchaus wasserlösliche Moleküle in Zellen hineingehen. Dann brauchen Sie aber spezielle Hilfskonstruktionen, Transporter. Und für die Ernährung ist es passiert. Wir haben eine Koevolution gemacht, Pflanze und Tier. Die Tiere als Organismen, die keine Photosynthese mehr machen können, die also darauf angewiesen sind, dass sie bestimmte Substanzen von Organismen kriegen, die tatsächlich Photosynthese machen können, die haben in der Evolution sozusagen Moleküle entwickelt, die in der Lage sind, solche wasserlöslichen Substanzen in den Organismus reinzukriegen. Aber alles, was pharmazeutisch relevant ist, ja, ist, wenn es nicht mit Ernährung zu tun hat, natürlich gibt es auch pharmazeutisch relevante Ernährung, möchte ich mal sagen, in Extremfällen, aber normalerweise, ja, sind das alles Moleküle, die haben im Primärstoffwechsel nichts verloren, die kommen aus dem Sekundärstoffwechsel und die gehen normalerweise sozusagen vorbei. Ja, das ist auch wichtig, das ist auch ein Teil der Koevolution, dass bestimmte Sachen einfach nicht in den Organismus reingehen, weil sie giftig sind. Ja. Und deshalb sind die Moleküle, die wir reinkriegen wollen, wofür ein pharmazeutisch-medizinisches Potenzial da ist, die müssen eine gewisse Hydrophobizität haben. Ja, und deshalb sind solche CO2-Extrakte, wie wir die nennen, also Pflanzenextrakte, die hydrophob extrahiert sind, die sind pharmazeutisch gesehen viel, viel interessanter als der Tee. Der Tee, ja, ist eigentlich die traditionelle Arzneiform eines pflanzlichen Arzneimittels, aber der ist als solcher, wenn Sie wirklich krank sind, sollten Sie keinen Tee trinken. Ich meine, da können Sie auch Tee trinken, wenn Sie Durst haben, aber nicht als Medizin. Also der Kamillentee oder der Pfefferminztee oder irgend sowas als Tee ist es uninteressant. Sie brauchen die fettlöslichen Substanzen und dazu müssen Sie ganz andere Sachen machen. Deshalb sind fast alle, wenn Sie mal gucken, wenn Sie irgendwo zu Hause ein pflanzliches Arzneimittel stehen haben, dann werden Sie sehen, können Sie drauf gucken, steht drauf, wie das ausgezogen ist, wie dieser Extrakt präpariert ist. Da ist praktisch nie Wasser, sondern wenn Alkohol 60% oder Aceton oder irgend sowas, selten CO2, das sind Hightech-Extrakte, die hier gemacht werden. Aber es ist ganz typisch und fast alle Arzneimittel, ja, sind nicht wasserlöslich. Ja, versuchen Sie mal eine Tablette, ein Aspirin oder irgend sowas, ja, wenn Sie das aufkrümeln und in Wasser geben, das werden Sie nicht gelöst kriegen. Ne? Das ist natürlich nicht wasserlöslich. Ne? Dann würde es nicht wirken. Dann käme es nicht rein in den Organismus. Ja? Würde sozusagen durchlaufen. Ne? Das ist interessant. Also wir brauchen diese schwachen Wechselwirkungen hier. Sie sehen das hier. Für solche Moleküle, ja, ist es günstiger, also die nicht mit Wasser flirten, sage ich jetzt mal, ja, für solche Moleküle ist es günstiger, sich selbst zu organisieren. Ja, ein Oliven, wenn Sie Olivenöl in Wasser schütten, ne, und Sie mischen das, dann wird das eine trübe Lösung und nach 15 Minuten sehen Sie oben, haben Sie sich alle wieder, sind die alle wieder zusammengekommen und sehen oben den Fettfleck, ja, sozusagen sich selbst zu organisieren. Das sind ganz, ganz starke Kräfte. Die sind so stark, dass sie als Abschluss, als Glas, wenn Sie wollen, Reagenzglas fungieren können. So stark organisieren die sich, aber nur in Wasser. Wasser ist essentiell dafür. Ja, wenn Sie das in Aceton machen, löst sich in Olivenöl. Ja, aber Wasser dort assoziieren die sich. Ja, das hat was mit der Entropie zu tun und so weiter. Das wissen Sie, aber das sind wirklich starke Kräfte. Die Energie, die zur Überführung einer CH2-Gruppe aus einem hydrophoben Molekül in eine wässrige Lösung erforderlich ist, wenn Sie das machen wollen, wenn Sie schütteln wollen, müssen, das ist ungefähr 3 Kilojoule pro Mol, also das sind für ein CO2, eine Fettsäure hat, sagen wir mal, 18 CO2, also 18 C-Atome, also müssen Sie richtig Energie reintun, um das in einem wässrigen Milieu zu vereinzeln und dann finden die sich auch gleichzeitig wieder. Also wenn wir uns nochmal angucken, neben der kovalenten Bindung, die Basis ist, ja, die kovalente Bindung ist die Basis auch in der Biochemie, 335 Kilojoule pro Mol, haben wir die Wasserstoffbrückenbindung mit 2 bis 20 Kilojoule pro Mol. Ja, das ist, das hängt natürlich davon ab, wie stark sich diese Bindung ausprägen kann. Das hängt von der Umgebung dieses Wasserstoffdonors oder Akzeptors ab, 2 bis 20 Kilojoule pro Mol. Die hydrophobe Wechselwirkung, 3 bis 10 Kilomol pro Joule. Also wie eine, hat die Kilojoule pro Mol, hat die, also sozusagen die Energiepotenzial fast wie eine Wasserstoffbrückenbindung, von der man das weiß. Ich meine, bei Salzen weiß man ja, dass die relativ stabil ist, sage ich jetzt mal. Und dann noch Ladungs-Ladungs-Wechselwirkungen, das sind ungefähr 40 bis 200 Kilojoule pro Mol. Also die klassische Salz, das ist die Salzbindung hier, die ist natürlich deutlich stärker als die Wasserstoffbrückenbindung und die hydrophobe Wechselwirkung, 40 bis 200 Kilojoule pro Mol und dann eben 335 die kovalente Bindung. Also kovalent, dann die Salzbindung, die ionische Bindung und dann ungefähr auf gleicher Augenhöhe die Wasserstoffbrückenbindung und die hydrophobe Wechselwirkung. Das müssen wir uns im Kopf behalten, ja, dass wir, das spielt eine enorme Rolle, weil wir es mit diesen großen Molekülen zu tun haben, die neben der kovalenten Bindung, die diese Linie hier darstellt, eben eine andere Form der Assoziation pflegt, die essentiell ist, damit diese Moleküle funktionieren können. Gut. So, damit kommen wir zurück zur Chemie. Wir hatten gesagt, bei niedrigen Temperaturen im wässrigen Milieu, bei physiologischem pH und damit die Chemie passieren kann, brauchen wir Enzyme. Und was sind Enzyme? Enzyme sind fast immer Proteine, muss man sagen, fast immer Proteine. Es gibt auch RNAs. Wahrscheinlich waren die ersten Enzyme in der Evolution waren RNAs. Also wenn man heute sich überlegt, wie kann Leben entstanden sein, dann habe ich ja auch schon gesagt, dann ist es zunächst einmal entstanden, dass die Atome entstanden sind, die auch nicht von vornherein da waren nach dem Urknall, sondern die sich gebildet haben durch Fusion von Kernen, die Atome. Dann haben sich Moleküle gebildet und dann haben sich die ersten Katalysatoren gebildet, also diejenigen, die tatsächlich Reaktionen vereinfachen, ja, also Reaktionen helfen, in Gang zu kommen. Und da waren wahrscheinlich die ersten Enzyme RNAs, die spielen heute fast keine Rolle mehr, aber es gibt auch heute noch Enzyme, die nur aus RNA bestehen. Ja? Ganz interessant, da denkt man auch darüber nach, die zu Arzneimitteln zu machen, aber da kann ich jetzt im Einzelnen nicht drauf eingehen. Alle Enzyme haben ein aktives Zentrum. Ein aktives Zentrum ist der Teil der Oberfläche dieses Enzyms, der jetzt so geformt ist, der seinerseits eine bestimmte Oberfläche hat, sodass in diesen Teil die beiden Reaktionspartner hineinpassen, die eine chemische Reaktion eingehen sollen und dann in eine so räumliche Nähe mit zueinander gebracht werden, dass die Aktivierungsenergie entsprechend runtergesetzt wird, um dann die Reaktion anzustoßen. Oberfläche, aktives Zentrum heißt nichts anderes als eine bestimmte Oberfläche. Das ist nicht irgendwas Theoretisches, ja, aktives Zentrum, was könnte das sein, ja? Ist das irgendwo ein Hotspot hier, sagen wir, wo sich Studenten zusammenrotten, ja, um um zu protestieren oder zu jubeln oder weiß der Grund. Nein, das ist eine bestimmte Oberfläche, die eben vorgegeben wird durch zunächst einmal kovalente Bindungen, aber dann geformt wird durch diese schwachen Wechselwirkungen. Alle sind daran beteiligt in aller Regel. Sie fixieren Substrate reversibel, das heißt, es reagieren Oberflächen mit Oberflächen. Es kommt hier nicht zu kovalenten Bindungen, sondern es kommt hier zu Assoziationen, die wiederum gesteuert werden durch schwache Wechselwirkungen. Ja? Ionische Wechselwirkungen, hydrophobe Wechselwirkungen, Wasserstoffbrückenbindungen. Ja, das sind ist eine reversible, mit wenig Energieeintrag bei Raumtemperatur können diese Substrate oder Kosubstrate können assoziieren und dissoziieren. Ein ständiges Gleichgewicht. Sie erniedrigen die Aktivierungsenergie einer Reaktion und sie sind substratspezifisch. Das heißt, auf der Basis dieser Oberfläche, dieser speziellen Oberfläche, passen eben nur ganz bestimmte komplementäre Oberflächen in diese Tasche hinein, sodass das alles verloren geht, wenn diese Oberfläche verloren geht durch kleine Energieeinträge. Deshalb sind, wenn Sie heute in der Apotheke ein Proteinarzneimittel verkaufen, dann hat das in aller Regel wird das in einer geschlossenen Kühlkette transportiert. Das heißt, Sie kriegen das vom Großhandel nicht in der normalen Wanne, wo alle Arzneimittel reingeknallt werden, sondern es ist in einer Kühlbox, ja, dann nehmen Sie das raus und tun das wieder in den Kühlschrank. In aller Regel geben Sie auch dem Patienten, der Patientin eine kleine Kühltasche mit, beispielsweise Insulin oder sowas, wo die das Ding mit nach Hause nehmen können. Da muss das auch wieder in den Kühlschrank. Wenn Sie diese Kühlkette unterbrechen, dann laufen Sie Gefahr, dass zumindest ein Teil des Proteins, des Wirkstoffs kaputt geht, ganz einfach. Ja? Also denaturiert wird und damit nicht mehr in Ordnung sind. Das bedeutet nicht nur, dass die Funktion verloren geht, also dass Sie, sagen wir mal, nur noch die Hälfte an Aktivität in Ihrem Insulinpräparat drin haben, sondern das bedeutet auch, dass Sie neue Oberflächen geschaffen haben. Ja? Also Sie machen ein sehr strukturiertes Gebilde, unter Umständen zu einem sogenannten Random Coil, wie wir das nennen, also zu einem Zufallsprodukt. Ja? Es würde Ihnen beim Stricken die Wolle runterfallen, die schön aufgewickelt ist, und Sie nehmen sie nachher, dann ist es ein Zufallsknäuel sozusagen. Das kann immunologisch auffällig sein, das kann Ihr Immunsystem als fremde Struktur erkennen und dann bekommen Sie Probleme. Deshalb ist es so wichtig, nicht nur für die Wirksamkeit, dass diese dreidimensionale Struktur intakt ist, sondern auch für die Verträglichkeit. Wenn Sie ein schlechtes Präparat haben, ja, das große Anteile an denaturierten Teilen hat, sozusagen Teilmengen hat, dann kann das immunologisch aktiv sein. Das heißt, es kann dazu führen, dass Sie Allergien entwickeln oder tatsächlich in Schockzustände geraten. Also das ist alles andere als eine triviale Sache. Nun zum Schluss, bevor wir dann, sagen wir, wirklich dann in die Biochemie einsteigen, noch ein Punkt zu funktionellen Gruppen. Also die Biochemie ist, wie gesagt, eine wässrige Chemie, die katalysiert abläuft und die dominiert wird natürlich von kovalenten Bindungen, aber auch von schwachen Wechselwirkungen, aber die sozusagen ganz massiv auch beeinflusst wird durch sogenannte funktionelle Gruppen. Ja, funktionelle Gruppen. Das sind chemische Motive, die sich ergeben, sag ich mal, aus der Bildung von kovalenten Bindungen. Zum Beispiel, wenn Sie zwei Alkohole miteinander, Sie sind jetzt, welches Semester nochmal, zweites oder drittes? Beides. Gut, okay. Also diejenigen, die organische Chemie schon gehabt haben, die wissen, was passiert, wenn zwei Alkohole miteinander reagieren. Was passiert dann? Äther, genau. Also wird aus einer alkoholischen Gruppe, diese OH-Gruppe nennt man eine funktionelle Gruppe, das ist die funktionelle Gruppe des Alkohols, ja, das, was man chemisch als Gruppe der Alkohole bezeichnet, aus der Gruppe wird eine neue funktionelle Gruppe und das ist eine Äthergruppe. Ja, dies ist also eine Ätherbindung. Das hier, was ist das für eine funktionelle Gruppe? Kann das einer sehen? Aldehyd, genau, das sind Aldehyd. Ne? Wenn ein Aldehyd mit einem Alkohol reagiert, weiß jemand, was dann passiert? Was daraus wird? Aldol, ja, das ist die Reaktion, ja, eine Aldolkondensation. Man nennt das ein Halbacetal, also das ist eine neue funktionelle Gruppe. Ich schaue mal gerade, ob die hier drauf ist, die ist hier gar nicht drauf. Das wär sowas Ähnliches wie, allerdings hier eine OH-Gruppe würde da stehen, ja? Also ein Alkohol mit einer Aldehydgruppe. Oder das hier, was ist das für eine funktionelle Gruppe? Bitte? Eine Keto-Gruppe, ganz genau, ja. Eine Säuregruppierung, hier haben wir eine Estergruppierung, Thio-Gruppierung, Amin und so weiter. Das sind alles funktionelle Gruppen. Und diese funktionellen Gruppen sind das Resultat oder auch der Ausgang für chemische Reaktionen. In aller Regel finden chemische Reaktionen an funktionellen Gruppen statt, die wieder neue funktionelle Gruppen generieren. Das heißt, Enzyme sind Katalysatoren, die letztlich Ausschau halten nach funktionellen Gruppen. Also wenn ich ein Enzym wäre, ja, dann würde ich gucken, finde ich irgendwo eine passende funktionelle Gruppe. Zum Beispiel eine Esterase, ja, die würde eine Esterbindung spalten, in dem zwei neue funktionelle Gruppen entstehen, nämlich eine Carboxylgruppe, eine Säuregruppe und eine Alkoholgruppe. Ja. Also das ist, die funktionelle Gruppen spielen eine enorm große Rolle. Deshalb nur schon mal als Tipp, also wenn Sie zu mir in die Prüfung kommen sollten, dann sollten Sie funktionelle Gruppen können. Das ist nicht schwierig, ja, aber das ist so leicht, dass man es vergisst. Ja. Also es ist oft so, dass die Leute, wenn ich sage, was ist denn das für eine funktionelle Gruppe, sie drauf gucken, haben so viel Chemie gelernt, können alle möglichen Synthesen, ja, aber können nicht mehr erkennen, was eine funktionelle Gruppe ist. Und das ist in der Biochemie ein Defizit, denn dann können Sie eigentlich Biochemie nicht verstehen. Biochemie ist zu sagen, ist eine funktionelle Gruppenchemie, passiert an funktionellen Gruppen, entweder indem neue funktionelle Gruppen geformt werden oder indem, sagen wir mal, solche Verbindungen hier gespalten werden. Also das auch nur nebenbei. Wir werden immer wieder darauf zu sprechen kommen. Wir kommen jetzt zu dem Thema Proteine, machen da in 14 Tagen weiter, nächste Woche also nicht. Also Proteine bestehen aus eindimensionalen Aminosäureketten. Das ist ganz typisch für Biomoleküle, dass sie zunächst einmal linear aufgebaut sind. Ich habe Ihnen das schon gesagt, die Biochemie ist eine Baukastenchemie. Wir haben Bauklötze sozusagen, die einfach aneinandergesetzt werden. Und daraus resultiert, in erster Näherung, resultieren lineare Moleküle. Das gilt für Proteine, das gilt für Nukleinsäuren, das gilt für Fettsäuren und so weiter. Das sind alles zunächst einmal lineare Moleküle, die natürlich dann weiter modifiziert werden können. Und diese, bei den Proteinen, diese erste Struktur, diese Aneinanderreihung von Aminosäuren, die bezeichnet man als Primärstruktur. Das ist die Voraussetzung, aber keineswegs das Ende der Fahnenstange, denn weil diese Moleküle so groß sind, arrangieren sie sich in komplexen dreidimensionalen Strukturen. Die Reihenfolge der Aminosäuren ist festgelegt durch ein Gen. Auch hier haben wir wieder eine lineare Verteilung. Information, genetische Information ist linear. Genau wie unser Wort, wie wir lesen, Aminosäuren, hier dieses Wort, erkennen Sie als Aminosäuren, weil nach einem A ein M, nach dem M ein I, nach dem I ein N und so weiter kommt, linear, lesen Sie diese Buchstaben und daraus ergibt sich ein Wort. Das ist in der genetischen Information ganz genauso. Das Gen legt fest, die Aminosäuresequenz, da das Gen selbst linear organisiert ist, ist auch das Protein linear organisiert. Die Verknüpfung von Aminosäuren erfolgt an den Ribosomen, darüber werden wir sprechen, das ist die Proteinbiosynthese. Und dann faltet sich dieses lange Molekül und bildet übergeordnete Strukturen, die man als Sekundärstruktur, als Tertiärstruktur und als Quartärstruktur bezeichnet. Diese Strukturelemente werden wir noch kennenlernen. Ich könnte Ihnen jetzt sagen, aber es ist vielleicht jetzt nicht so ganz wichtig. Wir haben also zunächst einmal das lineare Molekül, das sich spontan aufgrund der Aminosäurenkette über schwache Wechselwirkungen, in aller Regel Wasserstoffbrückenbindungen, zu einer Sekundärstruktur umlagert, die dann komplexere Umlagerungen macht, in dieser Art und Weise, die wir als Tertiärstruktur benennen, und wo unter Umständen zwei oder vier solcher Moleküle sich zu sogenannten Quartärstrukturen zusammenlagern. Hämoglobin, wissen Sie, ist der rote Blutfarbstoff. Ja, Hämoglobin ist natürlich ein Protein, Hämoglobin. Ja, ein Protein, das aus vier Ketten besteht, die alle eine Sekundär- und Tertiärstruktur haben, und die Assoziation dieser vier Ketten zueinander, die erst dann funktionelles Hämoglobin ergibt, die nennt man Quartärstruktur. Die Building Blocks der Proteine sind die Aminosäuren. Und was es mit den Aminosäuren auf sich hat, das sind tolle Moleküle, muss ich sagen, 20 Stück gibt es davon, können unglaublich kombiniert werden. Praktisch alles, was Sie hier sehen, ist in erster Näherung Protein, also spielt eine ganz große Rolle. Aus diesen 20 Molekülen können Sie unglaublich viel interessanter machen, aufgrund natürlich der Chemie, die hierhinter versteckt ist. Und darüber werden wir uns in der nächsten Stunde in 14 Tagen unterhalten. Okay, danke schön.